Am 26. November 1993 wurde ja in Deutschland die PKK verboten. Dagegen gibt es seitdem Protest, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, weil dieses Verbot nicht nur in Deutschland gilt. Aber vielleicht irgendwie ganz zum Anfang, erstmal so als Anfangsfrage, was ist denn die PKK überhaupt?
Ja, kommt auch darauf an, wen du fragst. Eine Partei, eine Organisation, Arbeiterpartei Kurdistans auf Deutsch übersetzt, die sich zum Ziel gesetzt hat, freies und demokratisches Kurdistan zu schaffen. Es ist also hervorgegangen aus einer linken, sozialistischen, marxistisch-leninistischen Tradition in den 70ern. Erst noch mit der Idee, einen eigenen Nationalstaat zu erkämpfen. Die Idee wurde dann Anfang der 90er aufgegeben, wo gesagt wurde, naja, ein eigener Staat oder Nationalstaat kann ja auch nicht die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme sein. Deswegen wollen wir eigentlich, dass die Region Mittlerer Osten sich demokratisiert, dass da alle im Frieden miteinander leben können und auch die Kurdinnen und Kurden mit ihrer Identität anerkannt werden und einen Platz haben. Und von diesem Idee Nationalstaat wurde sich dann auch verabschiedet und es wurde gesagt, wenn die bestehenden Staaten sich demokratisieren, wenn die Grenzen zwischen den Staaten immer weniger Bedeutung haben und wir als kurdische Gesellschaft auch über diese Grenzen hinweg in den Gebieten, wo wir leben, Türkei, Iran, Irak, Syrien, wenn wir da unsere Rechte halt wahrnehmen dürfen und leben können, dann reicht uns das. Und das hört sich jetzt alles so fluffig an, aber natürlich hat die PKK auch in den 80ern begonnen, sich bewaffnet zu wehren gegen diese Assimilierung und Kolonisierung der eigenen Heimat und hat auch einen Guerillakrieg begonnen und ist halt bis heute auch eine militante Organisation. Also die PKK selbst, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder sie hat, wahrscheinlich mehrere Tausend, vielleicht mehrere Zehntausend, aber ist eine Organisation in Kurdistan, von denen es ja viele gibt. Und um die PKK selbst herum hat sich halt eine große Bewegung von mehreren Millionen Menschen gebildet, die sich halt positiv auf die PKK und die Ideen Abdul Öcalans als dem Vorsitzenden der PKK beziehen. Deswegen ist es so ein bisschen, was ich am Anfang meinte, kommt drauf an, wie man fragt. Also auch in den Sicherheitsbehörden ist es ein bisschen nicht ganz eindeutig. Zählt man jetzt nur die wirklichen Mitglieder zur PKK oder zählt man alle Anhänger dazu? Weil dann ist man bei definitiv viel mehr Menschen, die zur PKK gehören.
Du hast jetzt auch gesagt, dass die PKK nicht, also so in den kurdischen Gebieten irgendwie so agiert und sowas. Und ja auch irgendwie mitgemischt hat oder auch immer noch MitspielerIn ist in so diesem ganzen, der ganzen politischen Auseinandersetzung um das Gebiet. Es war damals zum Verbot der PKK ja auch der Fall. Wie kam das denn dazu, dass die PKK überhaupt verboten worden ist und in was für einem Kontext ist das passiert? Also hier in Deutschland und auch in der Türkei vielleicht.
Ja, also die PKK selber hat ihre Wurzeln vor allem in Nordkurdistan, im türkischen Teil. Also dort in Nordkurdistan war die Assimilationspolitik, die Kolonisierungspolitik des türkischen Staates eine sehr brutale. Also es ging ja sogar so weit, dass die Sprache verboten wurde in den 80er, 90ern. Es verboten war, öffentlich kurdisch zu sprechen. Jegliche politische Organisierung, also der Staat hatte ein Dorfstützersystem eingerichtet mit bewaffneten Milizen in den Dörfern selber, hat Internate eingerichtet, wo Kinder irgendwie in türkischer Sprache unterrichtet wurden, damit sie das Kurdisch verlernen. Genau, es wurden Dörfer systematisch zerstört, 4000 Dörfer Anfang der 90er. Die Menschen wurden vertrieben, wurden auch in Armut gehalten, dass eine Arbeitsmigration in den Westen der Türkei und nach Europa eingesetzt hat. Also auch was heute als das Anwerbeabkommen gefeiert wird, ist auch Ergebnis von einer Arbeitsmigration, auch aus Kurdistan ganz stark. Die Umwelt wurde zerstört durch große Energieprojekte vor allem. Genau, also diese Kolonisierung hat auf jeden Fall einen sehr gewaltvollen Charakter gehabt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Menschen die Heimat auch verlassen haben, geflohen sind, vor allem auch nach Europa geflohen sind, nach Deutschland geflohen sind und hier dann angefangen haben, sich zu organisieren. Also vor allem nach dem Putsch. Es gab einen Militärputsch 1980 in der Türkei, gab es halt eine große Migrationswelle von politischen Geflüchteten, von Aktivisten, die dann auch angefangen haben, sich in Deutschland zu organisieren. Und dann, als Ende der 80er, Anfang der 90er der Krieg in Kurdistan total eskaliert ist, natürlich auch hier zu protestieren, auf die Straße zu gehen, das ist auch nicht immer friedlich geblieben. Also auch da gab es, weil der Staat natürlich, also auch der deutsche Staat, kein Interesse daran hatte an diesen Protesten und ja auch beteiligt war am Krieg in Kurdistan. Also die deutschen Waffen, mit deutschen Waffen wurden die Dörfer geräumt. Genau, deswegen sind auch hier die Proteste eskaliert. Es gab dann die Autobahnblockaden, die immer wieder als Beispiel genannt werden, weil halt einfach die Busse auf den Wegen zu den Demos angehalten wurde, sind die Leute ausgestiegen, haben dann die Autobahn blockiert. Es gab Selbstverbrennungen, es ging auch ein dunkles Geschichte innerhalb der kurdischen oder ein dunkles Kapitel innerhalb der kurdischen Geschichte, wird sich auch selbstkritisch mit auseinandergesetzt, aber das sind so Sachen, die dazu beigetragen haben, dass das Klima auch in Deutschland halt sehr aufgeheizt war. Der Staat hat es halt beantwortet mit Verschärfung von Asylgesetzen. Also faktisch wurde ja das Recht auf Asyl 93 abgeschafft. Es gab eine mediale Hetzkampagne gegen die kurdische Bewegung. Alles, was irgendwie Kurde war, war irgendwie direkt kriminell oder gewalttätig. Genau, und so war halt ein Klima geschaffen worden, in dem dann 93 auch die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, wir werden hier die PKK verbieten. Und das war halt dieses Betätigungsverbot, da kann ich gleich noch mehr zu sagen, war halt auf die Breite angelegt. Ne? Also es ging nicht darum, diese paar Mitglieder der PKK zu kriminalisieren. Das wurde vorher schon mal versucht. In den 80ern gab es ein großes Verfahren in Düsseldorf. Ende der 80er hat das begonnen, wo versucht wurde, einen kleinen Teil von Aktivisten innerhalb der PKK zu belangen, zu verurteilen. Das hat nicht funktioniert. Und daraufhin hat halt das Bundesinnenministerium unter dem Innenminister Kanter gesagt, okay, dann verbieten wir jetzt die komplette Bewegung, die komplette PKK. Und deswegen waren von diesem Verbot 93, war auch nicht nur die PKK betroffen, sondern eine ganze Reihe von Organisationen, lokalen Vereinen, eine Nachrichtenagentur, einen Verlag, ein Dachverband. Also insgesamt 35 Organisationen wurden da auf einen Schlag quasi verboten. Wurde dann später auch teilweise zurückgenommen. Also die Gerichte haben sich damit beschäftigt teilweise und haben gesagt, manche Verbote sind rechtswidrig. Es haben nicht alle geklagt. Zum Beispiel die PKK selber hat es, ich sag mal, versäumt, sich auch juristisch gegen das Verbot zu wehren. Deswegen wurde das Verbot der PKK selber juristisch nie angegangen.
Du hast ja gerade schon vom Betätigungsverbot gesprochen. Was hat es denn für eine Auswirkung auf eine Bewegung, die sich ja eigentlich für die Emanzipation von so einer unterdrückten Gruppe einsetzt, wenn es so Betätigungsverbote oder auch so Kulturvereine und alles, was so wichtig ist für Menschen, die sich auch so migrantisch sind und im Ausland sind, um irgendwie so eine Identität zu bewahren, wenn sowas dann verboten wird?
Ja, also Betätigungsverbot heißt das Ganze, weil im Grunde die PKK als solche ja keine Vereinigung in Deutschland ist. Ne? Also es gibt ja hier keinen eingetragenen Verein oder es ist keine Partei nach dem deutschen Parteiengesetz. Und ein Großteil der Organisation ist ja auch im Ausland. Deswegen gab es dieses Konstrukt des Betätigungsverbots, dass hier die PKK trotzdem dann quasi unter das Vereinsgesetz fällt und halt das Aufrechterhalten ihrer Organisationsstrukturen oder die Tätigkeit als Mitglied halt verboten ist. Darunter unter dieses Vereinsgesetz fallen aber auch Unterstützungshandlungen, also alles, was irgendwie den organisatorischen Zusammenhalt stärkt oder die Betätigung der PKK unterstützt, kann darunter fallen. Und auch das Verwenden und Verbreiten von Kennzeichen, da kann ich mehr noch zu sagen, also Fahnen, Logos und so weiter. Da ist halt das Problem, dass das halt sehr weit ist. Ne? Also zur Unterstützungshandlung kann halt alles Mögliche gehören, was eigentlich Selbstverständlichkeit von einer migrantischen Selbstorganisation ist. Ne? Also jede migrantische Community, die irgendwie die Kultur pflegt, sich hier organisiert, auch sozial engagiert für bestimmte Themen, macht so selbstverständliche Arbeiten wie Spenden sammeln, Zeitung verkaufen, Kulturveranstaltungen organisieren, Bildungsveranstaltungen organisieren, Trauerfeiern wenn Trauerfälle, Todesfälle in der Community stattfinden, dass man zusammenkommt und gemeinsam gedenkt. Genau, dann Kulturvereine, die aufgebaut werden, die regelmäßig besucht werden von den Mitgliedern. Das sind ja so ganz normale, auch an sich total legale und eigentlich erwünschte Tätigkeiten. Aber die fallen plötzlich alle so unter das Damoklesschwert von diesem Verbot. Ne? Also sobald gesagt wird, naja, aber mit dem Kurdischkurs werden junge Kurdinnen angesprochen, die hier ihre Sprache pflegen, aber das stärkt doch den Zusammenhalt der PKK-Strukturen in Deutschland, ist halt sofort die Gefahr da, dass das halt als Unterstützungshandlung gewertet wird. Das bedeutet natürlich für so eine Community und eine Bewegung, die sich hier organisiert, dass sie zum einen einem riesigen Druck ausgesetzt ist. Also sie müssen sich ständig mit Ermittlungsverfahren, mit Anhörungsschreiben, teilweise auch mit Gerichtsverfahren halt rumschlagen. Das frisst ganz viel Kapazitäten, die halt sonst in andere Projekte vielleicht reingehen können. Und die Außenwahrnehmung ist natürlich auch total eine schräge. Ne? Also alles, was irgendwie mit Kurdinnen zu tun hat, hat immer so den Hauch von was Verbotenem. Man muss sich im Grunde erstmal rechtfertigen und distanzieren und erklären, bevor man überhaupt angenommen wird. Das ist, glaube ich, was die kurdische Community von anderen Communities in Deutschland unterscheidet.
Und wieso glaubst du, ist das so? Also man hat ja dieser Paragraph 129b, der das ja regelt sozusagen, ist ja, der greift ja nicht nur bei der PKK. Aber man kann ja doch beobachten, dass gerade die kurdische Bewegung oder die kurdischen Menschen in Deutschland einfach besonders so Repressionen ausgesetzt sind. Glaubst du, das ist politisches Kalkül oder ist das historisch gewachsen oder womit hängt das zusammen?
Ja, also das Betätigungsverbot zielt aufs Vereinsgesetz ab. Das ist Paragraph 20 Vereinsgesetz. Das ist noch was anderes als Paragraph 129b Strafgesetzbuch. Beim 129b Strafgesetzbuch geht es um terroristische Organisationen im Ausland. Das trifft wirklich auch andere Communities, ne? Also es gibt tamilische Menschen, die danach verurteilt wurden, türkische Aktivisten. Genau, und da ist der Gedanke dahinter, du hast eine Organisationsstruktur. Das eigentlich kommt es aus der organisierten Kriminalität und wurde dann später auf terroristische Organisationen und dann nochmal später nach dem 11. September auf terroristische Organisationen im Ausland immer weiter ausgeweitet. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, du hast eine Organisation, die macht irgendwas Verbotenes und du kannst sie nicht richtig kontrollieren und deswegen verurteilst du alleine schon die Mitgliedschaft in dieser Organisation. Und das trifft natürlich auch hier viele kurdische Aktivisten, denen dann Mitgliedschaft in der PKK vorgeworfen wird. Ein Beispiel, ein Fall in Hamburg, wo die Person Demos organisiert hat und Spenden gesammelt hat und zum Beispiel den Grill für ein Grillfest organisiert hat. Und dann war dieser Grill war großes Thema im Prozess, weil er das nicht als einfacher kurdischer Aktivist getan hat, sondern als PKK-Mitglied getan haben soll, diesen Grill zu organisieren. Deswegen hatte die Taz auch damals der Grill des Terrors getitelt. Aber das war dann plötzlich oder fiel unter dem Paragraphen 129b, weil er das als Mitglied gemacht haben soll. Und bei dem Vereinsgesetz, da fällt schon alles drunter, selbst wenn du nicht Mitglied bist, wenn du aber den organisatorischen Zusammenhalt stärken willst, selbst dann machst du dich strafbar. Und das ist was die kurdische Community von anderen unterscheidet. Also dieses Betätigungsverbot ist wirklich auf die Breite der kurdischen Bewegung, zielt es ab und soll halt jegliches politisches Engagement, was irgendwie der PKK zugutekommen könnte, kriminalisieren. Und das ist eine Dimension, die die tamilische Community oder türkische Gruppen so nicht hatten. Deswegen glaube ich, ist da das PKK-Verbot einzigartig. Und warum das so ist, also es sind politische Interessen, die dahinter sind. Ne? Das Verbot wurde nicht von einem Gericht oder von einem Parlament oder so eingeführt, sondern vom Innenministerium erlassen worden, vom Innenminister, um genau zu sein. Und es ist eine politische Entscheidung zu sagen, wir verfolgen die PKK, weil wir, also der bald vorletzte Innenminister de Maizière hat es ja gesagt, die Türkei hat Interessen, wir haben Interessen, genau, und deswegen machen wir die Politik, wie wir sie machen. Ne? Und die Türkei und die BRD sind seit langem verbündet. Das beruht auf einer langen Tradition, die noch vor der türkischen Republik und vor der Bundesrepublik halt ihre Wurzeln hat. Ist natürlich eingebettet in die NATO-Politik, in die Außenpolitik der BRD in der Region. Und deswegen ist auch die Verfolgung der PKK in Deutschland nicht nur eine innenpolitische Frage, sondern natürlich auch eine außenpolitische Frage. Also auch die Verbotsverfügung von 93, die ist 50 Seiten lang. Und da werden nicht nur die Straftaten in Deutschland, die innere Sicherheit in Deutschland irgendwie als Argument genommen, sondern auch die Verbindungen zur Türkei, dass die gefährdet werden durch ein Engagement der kurdischen Bewegung in Deutschland. Aber es werden auch so Sachen wie die Völkerverständigung zum Beispiel als Argument genommen, wo man sieht, dass es auch ein politisch-ideologisches, sag ich mal, Verbot ist. Ne? Dass nicht nur gesagt wird, naja, da sind Interessen betroffen, sondern dass auch quasi die Schuld der kurdischen Bewegung zugeschoben wird. Dass nicht gefragt wird, na, wie sieht es denn in Kurdistan aus? Wer hat denn diesen Krieg begonnen? Wer hat denn sich vielleicht auch für den Frieden eingesetzt, ne? Oder Dialogbereitschaft gezeigt? Wer hat denn Waffenstillstände eingehalten? Diese ganzen Fragen werden da nicht mehr beachtet, sondern Gerichte auch hier in Deutschland beschäftigen sich nur damit, es gibt dieses Verbot, dagegen wurde verstoßen vermeintlich, deswegen werden Sachen abgeurteilt. Und diese politische Dimension, die eigentlich dahinter steckt, die wird von den Gerichten und den Strafverfolgungsbehörden hier, soweit es geht, ausgeklammert, um nicht den Sinn oder Gerechtigkeit dahinter irgendwie diskutieren zu müssen.
Und wenn wir nochmal irgendwie so ein bisschen dabei bleiben, bei diesen außenpolitischen Dimensionen auch, die PKK ist ja nicht nur in Deutschland verboten. Was sind denn die Gründe, die zum Beispiel die EU nennt, dass es verboten wird? Hat es auch diesen Bezug auf Außenpolitik oder ist das auch eher so innere Sicherheit oder auf diese Terrorismus-Schiene?
Na, ich denke, der Kampf gegen den Terrorismus, der ja nach dem 11. September ausgerufen wurde, und wo sich ja ganz viele westliche Staaten angeschlossen haben, ist sowohl Außenpolitik als auch in Politik oder innere Sicherheit. Ne? Und da verschwimmen ja auch die Grenzen ganz stark. Und die EU zum Beispiel, also beschäftigt sich auch, oder die Gerichte der EU beschäftigen sich gerade mit der Listung der PKK auf der EU-Terrorliste. Und sind ja auch zu dem Schluss gekommen, dass die Listung zumindest zwischen den Jahren 2014, 2017 rechtswidrig war. Das ist jetzt nochmal zurückgewiesen worden, weil in dem Urteil nicht alle Argumente beachtet wurden und die Begründung nicht ganz sauber war. Aber in der Sache wird schon gesagt, diese Listung ist hart problematisch. Und zum Beispiel in Belgien haben sich Gerichte mit der Frage beschäftigt, ist die PKK nicht auch eine Partei in einem bewaffneten Konflikt, in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt in der Türkei? Und da haben die Brüsseler, also das Gericht in Brüssel hat gesagt, ja, also die PKK ist Teil von einem bewaffneten Konflikt und kann deswegen nach belgischem Recht nicht als terroristische Organisation verfolgt werden. Was die deutschen Gerichte gemacht haben, ist zu sagen, das interessiert uns alles nicht, es interessiert uns auch nicht groß, was in Kurdistan passiert. Es kann vielleicht so ein bisschen für die Angeklagten wohlwollend ausgelegt werden, aber für uns ist entscheidend, also diese politische Entscheidung, dass die PKK als terroristische Organisation verfolgt werden soll. Das ist auch eine Entscheidung, die nicht von den Gerichten dann getroffen wird, ob sie dann auch so verfolgt wird, sondern vom Bundesjustizministerium, was eine Verfolgungsermächtigung ausstellt. Und dann halten sich die Gerichte danach. Genau, da greifen halt Außenpolitik, Innenpolitik, Sicherheitspolitik, greifen halt ineinander und sind nicht mehr sauber voneinander zu trennen. Und dass die Bundesrepublik halt, die Bundesregierung eine Politik in der Region Mittlerer Osten verfolgt, wo die PKK stört, wo sie die Türkei, so wie sie gerade verfasst ist, mit eine Fahne, eine Nation, eine Sprache, mittlerweile eine Religion, dass das herausgefordert wird, dass darauf gepocht wird auf Demokratie, Frauenrechte, Gleichberechtigung der verschiedenen Religionen und Ethnien. Dass dieser Dorn, sag ich mal, den die PKK da in der Region darstellt, dass das auch die Interessen der Bundesrepublik stört, das ist, glaube ich, die Sache, die auch mehr diskutiert werden müsste, welche politischen Interessen dahinter stehen, weil das PKK-Verbot zwar ein juristisches Mittel ist, aber die Grundlage oder die Entscheidung dafür ist eine politische.
Jetzt gab es ja auch im Kampf gegen den IS irgendwie, so hatte man das Gefühl, zumindest so einen Aufwind der PKK oder nochmal eine größere Bekanntheit, oder auch nicht denn nur der PKK, sondern den kurdischen Streitkräften ja einfach, die sich irgendwie dagegen engagiert haben. Hat sich da seitdem was geändert an der Lage oder gibt es weniger Repressionen oder ist das immer noch genauso?
Naja, also zum einen vor allem der Kampf gegen die IS hat dazu geführt, dass die kurdische Bewegung und mit ihr auch die PKK international anders wahrgenommen wird und auch viel mehr Interesse und ich sag jetzt mal auch eine Solidarität in den Gesellschaften selbst da ist. Ne? Also das war vor dem Kampf gegen den IS auch nicht so, aber mit dieser Sympathie oder der internationalen Aufmerksamkeit ist zumindest in der BRD auch wieder die Repression angezogen worden. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieses Betätigungsverbot auch das Verwenden von Kennzeichen, von Fahnen zum Beispiel unter Strafe stellt. Und das Verbot von Fahnen wurde zum Beispiel dann nach dem Kampf um Kobane, nach dem Kampf gegen den IS, wurde das in Deutschland ausgeweitet. Also es gab 2017, 2018 gab es Schreiben vom Bundesinnenministerium, dass sie das PKK-Verbot anders auslegen wollen und zum Beispiel auch Symbole von den kurdischen Organisationen in Syrien, die zum Beispiel gegen den IS gekämpft haben, die YPG, YPJ, die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, dass deren Fahnen auch unter das PKK-Betätigungsverbot fallen. Da gab es dann auch einen Aufschrei und parlamentarische Nachfragen und Proteste, die gesagt haben, wie, was soll das heißen jetzt? Ist jetzt YPG, YPJ, ist das jetzt mit der PKK gleichzusetzen? Da hat dann das Innenministerium so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, nein, nein, das ist nicht dasselbe, also die sind nicht verboten, aber auf Versammlungen, wo die Symbole der PKK verboten sind, bedient sich die PKK der Symbole dieser legalen Organisation und deswegen können die, je nach dem Umstand der Versammlung, auch verboten werden. Also hat so ein totales Gummiregelung getroffen und die Versammlungsbehörden, die Polizeien legen das auch überall anders aus und gehen damit auch anders um. Aber ich würde sagen, die Repression als solche ist zumindest durch solche Instrumente weiter gefasst worden. Also vor diesen Rundschreiben des Innenministeriums war es relativ klar für die Leute, die sich damit beschäftigt haben, welche Fahne ist verboten und welche Fahne ist erlaubt. Und heute ist es abhängig von dem, was die Polizei in die Auflagen geschrieben hat oder die Versammlungsbehörde. Und das betrifft nicht nur die Symbole von YPG und YPJ, das betrifft auch die Symbole von der YEHREKE, vom Verband der Studierenden aus Kurdistan. Das ist ein eingetragener Verein hier in Deutschland, absolut legal, ist an vielen Hochschulen vertreten. Und auch da sagen die Behörden, naja, die fahren können, aber bei manchen Versammlungen, wenn es um bestimmte Themen geht, als Ersatzsymbole herhalten. Deswegen verbieten wir die auf der Versammlung. Durch dieses Verbot, was 93 schon total weit gefasst wurde, dann ein bisschen enger gefasst werden musste, dann wieder weiter ausgelegt wird, ist halt dieses Problem, dass diese Entgrenzung von was ist verboten, was ist erlaubt, was darf ich überhaupt noch machen, das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Das wird auch nicht einheitlich gehandhabt. Also die Gerichte entscheiden unterschiedlich, die Polizeien und Staatsanwaltschaften entscheiden unterschiedlich. Also da ist so eine totale Rechtsunsicherheit geschaffen worden. Dann ist es so, dass ein ganz großer Teil der Verfahren eingestellt wird. Gerade diese Kennzeichensachen, aber auch die Unterstützungshandlung ist halt, dass ganz viele Ermittlungsverfahren einfach mal losgetreten werden, dass Briefe geschickt werden, Leute vorgeladen werden, die Staatsanwaltschaften damit sich beschäftigen und das dann meistens schon von den Staatsanwaltschaften, wenn nicht sogar dann später von den Gerichten eingestellt wird. Genau, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche, ne? Es ist nicht nur das Strafrecht, sondern auch das Versammlungsrecht dann, ne? In dem irgendwie Demos, Kundgebungen, werden bestimmte Auflagen erteilt, ihr dürft die Fahne nicht zeigen, ihr dürft das nicht machen, es gab eine Zeit lang, wo gesagt wurde, ihr dürft auf 50 Teilnehmerinnen nur eine Öcalan-Fahne zeigen. So eine Geschichten wurden sich da ausgedacht. Also da werden so Versammlungen, Versammlungsrecht, Meinungsfreiheit werden ganz stark beschnitten. Dann hat es Auswirkungen aufs Migrationsrecht. Sobald du auffällig geworden bist, musst du nicht mehr verurteilt sein, hat das natürlich negative Auswirkungen auf deinen Status, den du hast, auf dein Asylverfahren, auf ein Einbürgerungsverfahren. Also da werden Leuten, wird die Einbürgerung verweigert, obwohl die nie verurteilt wurden für irgendwas. Aber weil sie halt mal aufgefallen sind, mal ein Ermittlungsverfahren lief oder so, dann wird das nach wie vor gegen sie verwendet. Dann gibt es natürlich einen riesigen außerrechtlichen Bereich. Also wir sehen es auf Social Media. Da werden oft Beiträge gelöscht, Accounts gesperrt, weil die Unternehmen, die hinter Facebook oder Twitter oder so stehen, sich auf ihre AGBs berufen. Genau, aber das ist halt keine strafbare Handlung. Es ist rechtlich erlaubt, aber nach den AGBs wird dann halt ganz rigoros gelöscht und blockiert. Auch öffentliche Räume und Gelder, ne? Also ein Zugang zu Uniräumen, zu Stadthallen, Gelder von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurde nach 2015 an ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen verteilt. Aber die Vereine, die Teil des Dachverbands NAFDEM hieß damals, der kurdische Dachverband in Deutschland, Vereine, die Mitglied von NAFDEM waren, haben keine Mittel bekommen, weil das irgendwie was mit PKK zu tun hat und die deswegen, ja, ich weiß nicht, als extremistisch dargestellt wurden, keine Gelder bekommen, obwohl halt dieser Verein oder die Mitglieder, der Vorstand halt nie was Strafbares gemacht hat, ne? Und das sind halt so Sachen, die halt Kreise ziehen, die so für eine, ich sag jetzt mal, deutsche Öffentlichkeit auch überhaupt nicht einsehbar sind. Also auch der Verfassungsschutz spielt da viel mit, schreibt ja nicht nur seine Berichte, sondern spricht dann auch öffentliche Stellen an. Es geht ja sogar so weit, dass Infos von deutschen Behörden an türkische Behörden weitergegeben werden und dann Leute, die in die Türkei reisen, auf Familienbesuch oder so, die aber einen deutschen Pass haben, trotzdem an der Ausreise zurück nach Deutschland gehindert werden von den türkischen Behörden, teilweise in Haft sind, teilweise über Monate das Land nicht verlassen dürfen, weil deutsche Behörden Infos aus Ermittlungsverfahren an türkische Behörden weitergegeben haben. Und das sind halt alles Sachen, die passieren oder passiert sind, ohne dass es je eine Verurteilung dieser Person gab. Und aber trotzdem dieses PKK-Betätigungsverbot dafür zumindest rechtlich die Grundlage liefert.
Ihr seid ja jetzt ein Rechtshilfefonds, Azadi e.V. Und was macht ihr denn da? Was ist denn eure Arbeit eigentlich?
Ja, genau. Also wir haben uns nach der Einführung des Betätigungsverbots gegründet, 1996. Als halt ganz, ganz viele Kurdinnen und Kurden plötzlich mit Repression bedroht waren und auch zum Beispiel die Rote Hilfe als, ich sage jetzt mal, deutsche Solidaritätsorganisation damit überfordert war, so viele Repressionsfälle zu unterstützen, also zu beraten, Leute zu begleiten, finanziell zu unterstützen. Deswegen gab es die Initiative von verschiedenen Vereinen und Persönlichkeiten, halt einen selbstständigen Verein zu gründen. Und das ist dann 1996 und Azadi geschehen. Also wir sagen, wir sind ein Rechtshilfefonds, weil wir eine Anlaufstelle sind für Leute, die halt betroffen sind von dieser Repression, insbesondere vom PKK-Verbot, aber auch von anderen Dingen aufgrund ihres politischen Engagements in der kurdischen Sache. Das müssen auch nicht nur Kurdinnen und Kurden sein. Mittlerweile gibt es ja auch viele Nicht-Kurden, die sich dort engagieren und natürlich auch von Repressionen betroffen sind. Und wir versuchen dann den Leuten zu helfen, indem wir eine Anwältin vermitteln, indem wir vielleicht dann später bei den Anwalts- oder Gerichtskosten finanziell unterstützen, indem wir nochmal einen Tipp geben, wie jetzt auf den Brief oder den Strafbefehl oder so weiter halt reagiert wird. Das ist so das Anliegen, aber da gehört natürlich auch zu dokumentieren, wie entwickelt sich diese Repression, was hat die für ein Ausmaß, was macht die mit den Leuten, dazu Veranstaltungen zu geben, Anwälten zu vernetzen, mit anderen Organisationen in Kontakt zu bleiben, ansprechbar sein für Journalisten. Also das sind alles Sachen, die halt dazu gehören. Da versuchen wir, so gut es geht, irgendwie dieser Repression auch was entgegenzusetzen.
Habt ihr denn auch eine politische Agenda oder verfolgt ihr, habt ihr irgendwelche Forderungen an den deutschen Staat oder sowas?
Ja klar, also wir haben jetzt keinen Punktekatalog, wo ich sagen kann, die vier Punkte sind unsere Kernforderungen. Aber gegründet wurde Azadiya heraus aus der Erkenntnis, das PKK-Verbot ist ein deutsches Problem. Deswegen müssen wir auch als deutsche Zivilgesellschaft uns darum kümmern. Und wir nehmen dann natürlich auch die Bundesrepublik vor allem in Verantwortung. Also die wichtigste Forderung ist natürlich, das PKK-Verbot aufzuheben. Das klingt immer heute so ein bisschen hochgegriffen, weil das PKK-Verbot einfach schon so alt ist und sich so eingespielt hat und für ganz viele Staatsanwaltschaften und Gerichte und Polizeien das selbstverständlich ist. Aber das PKK-Verbot wurde als politische Entscheidung eingeführt und kann auch jederzeit als politische Entscheidung zurückgenommen werden. Deswegen ist für uns natürlich die erste Forderung Aufhebung dieses Verbots. Und ansonsten haben wir natürlich viele einzelne Sachen. Also wir sind ja auch nicht nur im Strafrecht unterwegs, sondern wir haben natürlich auch mit Leuten zu tun, die jetzt migrationsrechtliche Probleme bekommen oder auch soziale Folgen und so. Genau, da haben wir natürlich auch Forderungen. Aber ich glaube, ein Großteil dieser Repression läuft halt über dieses Betätigungsverbot. Und wenn dieses Betätigungsverbot fallen würde, dann wäre ja auch ein Reden über zum Beispiel den Kurdistan-Konflikt, darüber, welche Interessen wer hat oder welche Fehler auch gemacht wurden. Ich hatte am Anfang gesagt, dass zum Beispiel die sich auch Leute verbrannt haben, wo die kurdische Bewegung sagt, das kann auch keine Lösung sein. Also auch da müssen wir selbstkritisch sein, welche Fehler wurden gemacht und wie können wir diesen Konflikt, der ja nicht nur in Deutschland ist, sondern halt mittlerweile ein internationaler Konflikt ist, wo halt zehntausende Menschen ihr Leben verloren haben, wo ganz viel Leid geschaffen wurde, wie können wir diesen Konflikt lösen und aufarbeiten? Und das geht nur, wenn auch die PKK legalisiert ist und zum Beispiel an Friedensverhandlungen teilnehmen kann. Also wir hatten Friedensverhandlungen bis 2015, die dann abgebrochen wurden von der türkischen Regierung. Und wo jetzt ganz viele Leute, die sich damals engagiert hatten, zum Beispiel aus dem Umfeld der HDP, die jetzt dafür in den Knast gewandert sind. Und der Staat wäscht sich rein so und sagt, naja, das war halt eine Politik, die haben wir abgebrochen, haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Und all die Leute, die halt nicht diese staatliche Immunität haben, aus der Zivilgesellschaft, aus, weiß ich nicht, bis rein in religiöse Kreise, Frauenbewegungen, Jugendorganisationen, Kultureinrichtungen, alle, die nicht diese staatliche Immunität haben, die haben jetzt ein Problem, weil sie sich damals im Friedensprozess engagiert haben. So Akademikerinnen, die Türkei verlassen müssen, weil sie da nicht mehr, keine Arbeit mehr finden, weil sie einen Aufruf für Frieden unterschrieben haben. Und wenn da Deutschland sagen würde, wir nehmen das PKK-Verbot zurück, wir fördern hier einen Dialog, dass hier zumindest schon mal die kurdische Diaspora, die Zivilgesellschaft hier in einen Austausch treten kann und über eine Lösung des Kurdistan-Konflikts diskutieren kann, das wäre halt ein riesen Schritt. Deswegen ist unsere erste Forderung Aufhebung des PKK-Verbots.